Ich grüße euch, freue mich, euch zu sehen. Mein Kirchenbesuch heute begann mit einem heiligen Schrecken, denn ich gucke in die Richtung und sehe eine Funkuhr und die gehen ja immer punktgenau und ich dachte, und da auf der Funkuhr war es 8:30 und ich dachte, oh nein, was für einen kapitalen Fehler habe ich gemacht, es ist erst 9:30, aber es war 9:30. Jawohl. So. Du bist und wir sind gut beraten, wenn wir in einem Gespräch bei bestimmten Signalworten oder bestimmten Signalsätzen aufmerksam werden. Ja? Wenn dir da jemand was sagt und ich war vor einiger Zeit in einem Gespräch und es war so ein bisschen, naja, nennen wir es mal kontrovers oder wir behandelten da ein etwas schwierigeres Thema. Und ich äußerte mich auch dazu und dann sagte mir im Gespräch dieser jemand oder er stellte mir eine Frage. Und diese Frage lautete, hörst du dich das eigentlich gerade selbst sagen? Ja? Also das sind diese Signalsätze oder Signalworte, wo du aufmerksam sein solltest, wo du mal kurz innehalten solltest, denn du könntest realisieren, dass der andere Mühe hat, dass das, was er da gerade hört, tatsächlich von dir kommt. Ja. Meist geht es bei solchen Fragen, also wenn man sie gestellt bekommt, um eine negative Einschätzung, die man vorher irgendwie selbst ausgesprochen hat. Wem oder was sich diese negative Einschätzung widmet, das mag mal völlig offen sein. Das kann eine negative Einschätzung sein zu einer Krankheit oder wie die Krankheit verläuft. Es kann eine negative Einschätzung sein zu einer Störung in Beziehungen, was weiß ich, familiär zum Beispiel. Das kann eine negative Einschätzung sein über einen konkreten Menschen, ja, den wir dann vielleicht abkanzeln oder vielleicht auch eine negative Einschätzung zu uns selbst. Ja? Und wir hören dann den anderen fragen, hörst du dich das gerade selbst sagen? Ja? Und damit will ja der andere sagen, ich kann es kaum glauben, dass das von dir kommt. Es ist ja auch nichts Neues, dass Worte eine wirklichkeitsbildende Kraft haben. Ja? Das macht Worte so bedeutsam. Sie haben eine wirklichkeitsbildende Kraft. Es gilt zum Glück auch in positiver Hinsicht, dass Worte eine schöpferische Kraft haben, dass sie wieder lebendig machen. Ja, du wirst es schon erlebt haben, wo jemand über dich ein Wort sagt und plötzlich waren da Energien und Freude hat dich bewegt. Es stimmt aber auch, dass wir ansprechbar und anfällig sind für negative Einschätzungen. Das geht sogar leichter als in der anderen Richtung, wo es um Freude geht oder um Hoffnung. Und ich möchte dich fragen, wenn du versucht bist, dich so hinreißen zu lassen zu einer negativen Einschätzung, gibt es da etwas in dir, das sich so in einer trotzigen Weise dagegen wehrt und Nein sagt? So ein gläubiger Trotz, wo du sagst, nee, ich möchte nicht so pessimistisch reden oder mein Leben oder das andere betrachten. Jemand, der uns zu so einer Haltung des gläubigen Trotzes Mut machen möchte, ist Ernst Ginzberg. Und ich fand einmal ein kurzes Gedicht von ihm, das hat mich gut abgeholt und vielleicht geht es dir mit seinem Gedicht heute auch so. Es ist auf jeden Fall eine Botschaft, die wir immer wieder hören müssen. So, was schreibt er denn, der Ernst Ginzberg? Ich lese es vor. Zur Nacht hat ein Sturm alle Bäume entlaubt. Sieh sie an, die knöchernen Besen. Ein Narr, wer bei diesem Anblick glaubt, es wäre je Sommer gewesen. Und ein größerer Narr, wer träumt und sinnt, es könnte je wieder Sommer werden. Und gerade diese gläubige Narrheit, mein Kind, ist die sicherste Wahrheit auf Erden. Und das finde ich super, dass da jemand ist, der mir und uns sagt, ja, die Umstände wollen dir sagen, das wird nicht mehr gut. Und trotzdem gibt es eine sicherste Wahrheit auf Erden. Und ich will mich und ich will uns, ich will dich das fragen, bist du zu dieser gläubigen Narrheit noch imstande? Oder schon durch enttäuschte Hoffnungen so runtergewirtschaftet, dass du sagst, nein, ich kann das und will das irgendwie nicht mehr. Können wir Entwicklungen glauben, die so positiv sind, dass wir sie tatsächlich erst einmal nur glauben können, weil sich da nichts abzeichnet oder schon so offensichtlich anbahnt? Sieh sie an, die knöchernen Besen, sagt Ernst Ginzberg. Knöcherne Besen, das ist eigentlich ein schönes Stichwort zu dem Predigttext heute, weil da geht es im wahrsten Wortsinne auch um knöcherne Gestalten. Im Hintergrund, also der Text kommt aus dem Buch Hesekiel, ein alttestamentliches prophetisches Buch. Der Hintergrund dieser Geschichte ist, dass durch kriegerische Auseinandersetzungen die Nation Israel also richtig am Boden war, platt. Und alle waren desillusioniert, viele waren verschleppt als Arbeitssklaven. Das Gefühl von Zukunft war eigentlich weg. Ja? Okay. Und in diese Situation hinein spricht Gott, und zwar zunächst zu Hesekiel. Ich lese uns diesen Text aus Hesekiel 37. Ich spürte, wie der Herr seine Hand auf mich legte. Er führte mich im Geist durch die Luft und setzte mich mitten in der Ebene nieder. Der ganze Erdboden war mit Totengebeinen bedeckt. Der Herr führte mich überall herum und zeigte mir die Gebeine. Es waren unzählig viele und sie waren völlig ausgetrocknet. Dann fragte er mich, du, Mensch, können diese Knochen wieder lebende Menschen werden? Ich antwortete, Herr, das weißt nur du. Und er fuhr fort, rede als Prophet zu diesen Gebeinen, ruf ihnen zu, ihr vertrockneten Knochen, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, der mächtige Gott, zu euch, gebt Acht, ich bringe Lebensgeist in euch und ihr werdet wieder lebendig. Ich lasse Sehnen und Fleisch an euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Und dann hauche ich euch meinen Lebensgeist ein, damit wieder Leben in euch kommt. Ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin. Ich tat, schreibt Hesekiel, was der Herr mir befohlen hatte. Während ich noch redete, hörte ich es rauschen. Die Knochen rückten zusammen, so wie sie zusammengehörten. Ich sah, wie Sehnen und Muskeln darauf wuchsen und sich eine Haut bildete. Aber es war noch kein Lebensgeist in ihnen. Da sagte der Herr zu mir, du Mensch, sprich als Prophet zum Lebensgeist, sag zu ihm, so spricht der Herr, der mächtige Gott, komm aus allen vier Himmelsrichtungen und hauche diese Toten an, damit wieder Leben in sie kommt. Ich tat, was der Herr mir befohlen hatte. Da kam der Lebensgeist in sie und sie wurden lebendig und standen auf. Es war eine riesige Menschenmenge. Dann sagte der Herr zu mir, du Mensch, diese Totengemeinde sind das Volk Israel. Du hörst doch, wie sie sagen, unsere Gebeine sind vertrocknet, unsere Hoffnung ist dahin. Wir haben keine Zukunft mehr. Darum rede als Prophet zu ihnen und sage, so spricht der Herr, der mächtige Gott. Gebt Acht, ich öffne eure Gräber und hole mein Volk heraus. Ich führe euch heim ins Land Israel. Ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich das tue. Wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus ihnen heraushole. Ich gebe meinen Geist in euch, damit wieder Leben in euch kommt und bringe euch in euer Land zurück. Ihr sollt erkennen, dass ich das angekündigt habe und dass ich tue, was ich sage, spricht der Herr. Ein längerer Text aus Hesekiel 37, sehr plastisch, ein Feld voller Gerippe, voller knöcherner Besen. Und ich möchte diesen Text zum Anlass der Hoffnung nehmen, die sich mit meinem Leben verbindet, mit deinem Leben verbindet, mit unserer Gemeinschaft verbindet. Es gibt ja einen bekannt gewordenen Dreiklang aus dem sogenannten Hohelied der Liebe, 1. Korinther 13, Glaube, Hoffnung, Liebe. Ne, sieht man manchmal so an Ketten, Anker, ein Herz, ein Kreuz. Ich möchte diese Aufzählung von Paulus mal zum Anlass nehmen, darauf eine Aufforderung zu machen. Nämlich, so lautet meine Predigt, Glaube, Ausrufezeichen, ne? Aufforderung. Glaube, Liebe, Hoffnung. Liebe die Hoffnung. Liebe nicht den Pessimismus. Glaube, Liebe, Hoffnung. Wenn Gott uns wieder aufatmen lässt. Ich muss ja zugeben, das ist schon eine makabere Szene da mit diesem Totenfeld und dann steht da noch und Gott führte mich überall herum so. Ne? Das ist also nichts, was man sich wünscht. Aber dieses Bild, hören wir ja auch zum Schluss von Hesekiel 37, ist so ein Bild für knochentrockene und leblos gewordene Hoffnungen. Und also ich weiß es von mir, du sicher von dir, da sind wir alle schon hineingeraten. Ja? So ausgeblichene Sehnsucht. Staubtrockene Hoffnungen. Handlungen ohne Leidenschaft. Gebete ohne Kraft. Alles irgendwie trocken. Und dann begegnen uns Eindrücke, die uns sagen, es gibt eine sicherste Wahrheit im Leben. Und das ist der Grund, warum ich mich jetzt so fühle. Und irgendwie nicht vom Fleck komme. Der Text sagt uns, es gibt eine sicherste Wahrheit. Und die heißt, glücklicherweise Gott, der belebt, lebendig macht und wieder in Bewegung bringt. Und das meint Einzelne und das meint auch eine ganze Gemeinschaft. Bevor wir auf einzelne Aussagen des Textes in Hesekiel 37 eingehen, möchte ich nochmal darauf zu sprechen kommen, was hier eigentlich mit Lebensgeist gemeint ist. Wir hörten ja, dass da immer wieder gesagt wird, ich bringe meinen Lebensgeist da rein, sprich meinen Lebensgeist da rein, der Lebensgeist. So, ne? Also wenn wir hier eine Umfrage machen würden, was die bekanntesten und gebräuchlichsten Worte für Gott sind, könnte es gut sein, dass wir die drei Begriffe zusammenbekämen, die für Gott sozusagen sprichwörtlich geworden sind. Vater, Sohn und Geist. Ja? Es ist nun aber so, dass zu dem Begriff Vater und zu dem Begriff Sohn jeder von uns eine Erfahrung verbinden kann. Jeder hat vielleicht konkrete Menschen vor Augen, mit denen sich konkrete Erfahrungen verbinden, Erinnerungen, Gefühle. Diese beiden Ausdrücke sind uns gut vertraut und bekannt. Aber wie ist das, wenn wir den Begriff Geist hören? Fallen uns da auch sofort Erinnerungen und Erfahrungen ein? Merken wir, dass da Gefühle in uns auftauchen und wir denken, ja, das kenne ich und das weiß ich und es ist Teil meines Lebens. Vermutlich ist das eher nicht so. Wir sind mit diesem Begriff Geist eigentlich nicht so vertraut. Und frage mal ein Kind, was ihm einfällt, so assoziativ, was ihm einfällt, wenn es Geist hört. Ich sag dir, was ihm einfällt. Gespenst. Ja, ist ja auch klar, ne? Geist, okay. Der jüdische Mensch, der hat es da besser gehabt. Denn als er das Wort für Geist hörte in seiner Sprache, dem Hebräischen, da war das Wort, was er da hörte, für ihn genauso zugänglich und vertraut wie das Wort für Vater oder für Sohn. Wenn Juden das Wort Geist hörten, dann stellten sich für sie ganz leicht Erfahrungen ein, Erinnerungen ein, Gefühle kamen. Denn dieses Wort für Geist, es heißt im Hebräischen Ruach, heißt Atmen, Atem, der Atem. Ja? Ist eine immer wieder neu gemachte Erfahrung, der Atem oder Wind. Und weil hier beides mal von bewegter Luft gemeint ist, die je nach Intensität auch ziemlich viel Kraft in sich haben kann, ne? Man denke an einen Sturm, war im Hebräischen auch immer wieder Kraft gemeint. Also Energie kommt rein. Ne? Aber für den Juden war das klar und auch die griechischen Schreiber, die alle jüdisch dachten, auch die griechischen Schreiber des Neuen Testamentes, übersetzten diesen dritten Teil der Gottheit mit Atem und Wind und Kraft, Pneuma. Ja? So. Also, ich frage mal, aber warum sagen die Juden Atem und Wind und warum sagen die Griechen im Neuen Testament Atem und Wind und wir sagen Geist? Und fahren da so eine Größe an, die erst einmal sehr abstrakt ist und im Zweifelsfall, ja, vielleicht sogar Angst macht oder unklar bleibt. Ich will das mal in aller Kürze erklären, aber ich möchte auch, dass es uns hilft, neue Gedanken zuzulassen und das mehr in Erfahrung mit uns selbst zu bringen. Denn das, was gemeint ist, soll eine Erfahrung sein. Also wo kommt es her? Im Mittelalter, über viele Jahrhunderte, da gab es eine ganz vorherrschende Übersetzung des Alten und des Neuen Testamentes. Das war die sogenannte Vulgata. Ja? Das ist eine lateinische Übersetzung beider Testamente, die Vulgata. So, das Latein war ja die Kirchensprache. Jeder, der in der Kirche unterwegs war, konnte die. Hebräisch und Griechisch konnten die meisten nicht. So, und als es dann so im 9. Jahrhundert dazu kam, dass Europa erreicht wurde, da ging das los im schottischen, irischen Raum. Ja? Denn Europa wurde nicht vom Süden mit dem Evangelium erreicht, sondern vom Norden. Denn aus dem iro-schottischen Bereich kamen die Missionare nach Europa. So, und die hatten dann auch die Vulgata und fragten sich dann auch, ja, wie sprechen wir das aus? Und sie übersetzten das Wort für Atem und Wind, was im Lateinischen Spiritus heißt, ja? Sie übersetzten es mit Ghost. Das ist aber nicht richtig. Da kann man denken, doch, das muss irgendwie richtig sein, sonst hätte es sich ja nicht in die Bibel gerettet. Ist aber nicht richtig. Also wenn du Latein kannst, Spiritus heißt Atem, Wind. Das steht auch im Hebräischen und Neuen Testament. Hebräischen Testament und Neuen Testament. Aber es wurde Ghost. Und das ist von einiger Tragweite, weil der gesamte Erfahrungshorizont, der sich für uns mit Atem erschließt und mit Wind verbindet, alle Erinnerungen, Gefühle und Erfahrungen, die wir damit machen, Wind und Atmen, die sind plötzlich weg. Ja, die gehen verloren. Und das ist einigermaßen schade, aber wir verstehen auch, warum dieser Text hier in Hesekiel 3, 37 so daherkommt. Ne? Ich mache sie wieder lebendig, da kommt Atem rein, da kommt Kraft rein, da kommt Energie rein. So ist Gott für diese in ihrer Hoffnungslosigkeit abgestorbenen, vertrockneten Menschen. Da atmet Gott wieder in sie, Warum hat Jesus seine Jünger angepustet? Ja, kannst du nachlesen. Ich glaube, Johannes 20. Weil er sagt, jetzt kommt Gott in euer Leben. Und das wird eine gute Erfahrung. Das ist von einiger Tragweite. Denn wenn wir Geist hören, dann ist ja geistig nicht weit weg. Und was ist geistig? Geistig ist das Gegenteil von praktisch, würde ich mal so sagen. Oder geistig hat immer eine Nähe zu theoretisch. Und wie oft habe ich schon gedacht, Gott, ich muss dich leider erst denken, damit du da bist. Das ist aber, das ist nicht richtig, das ist falsch. Er ist der, der atmet, der diese Schöpfung atmet, der dein Leben atmet, der in dir atmet und dich wieder lebendig macht. Der in der Lage ist, eine Gemeinschaft wieder lebendig zu machen. Der nicht sagt, jetzt streng dich halt an, bis du völlig außer Atem bist. Und es gibt so viele Versuche in meinem Leben, da war ich, ob ich nun lauthals prustend dastand oder nicht, aber da war ich außer Atem oder einfach. Und Gott ist nicht der, der dich auf Trab hält oder der sagt, hier geht doch noch was. Er ist der, der dich im besten Wortsinne aufatmen lässt, der dich mitnimmt mit seinem Wind. So, das war jetzt mal ein kurzer Ausflug, aber scheint mir nicht ganz unwichtig zu sein. Ja, vielleicht machst du das mal, wenn du das so hörst, Geist, ne, denkst du Wind, Atem. Und dann guckst du mal, wie sich das konkret in deinem Leben dann so verbindet, in der Situation, in der du stehst. Wind, Atem, Kraft. So. Erster Gedanke zu Hesekiel 37, wenn wir gefragt sind. Gott fragt Hesekiel nach seiner Einschätzung. Ne? Kann das hier wieder gut werden? Hesekiel sagt, du weißt es. Aber Gott fragt, was glaubst denn du? Und das, finde ich, ist eine wichtige Frage. Ich lese nochmal Vers 3. Dann fragt er mich, du Mensch, können diese Knochen wieder zu lebenden Menschen werden? Und hier sollte Hesekiel Glauben aussprechen. Hier sollte er sagen, ob etwas geht. Und es geht nicht um Glauben im Allgemeinen. Es geht um eine konkrete Einschätzung zu einer konkreten Situation, die von einem konkreten Menschen kommt. Ich glaube, dass für die Kirchenlandschaft in Deutschland diese Frage wichtig werden wird, weil wann immer wir sagen können, nach Corona, vielleicht ist es jetzt gerade noch nicht so weit, aber wann immer wir sagen können, nach Corona wird es nicht so weitergehen wie zuvor. Es gab ja schon vor Corona Gemeinden, die auf Bestandspflege umgeschaltet hatten, ohne es vielleicht zu merken. Das wird nicht mehr möglich sein. Oder die so gewohntermaßen einfach so zusammenkamen. Ich habe mal einen Architekten sagen hören über ein Haus, das er so einschätzen sollte. Dieses Haus hält nur noch aus Gewohnheit, hat er gesagt. Ja. So wird es für die kirchliche Landschaft nach Corona nicht weitergehen. Ich möchte uns fragen, wie schätzen wir das ein, was wir als Christuskirche sind? Was ist deine Antwort zu der Gemeinschaft, in die dich Gott gestellt hat? Corona war auch dazu gut, dass wir unsere Gewohnheiten nicht mehr so weiter pflegen konnten. Vielleicht haben sich neue gebildet, aber die werden auch nicht helfen in der Frage, wie macht Gott lebendig? Oder orientieren wir uns an der Macht des Faktischen? Tun auch viele. Oder nehmen wir Maß an den Möglichkeiten Gottes? Dazu möchte ich uns bitten und einladen, wenn wir gefragt sind, Glauben auszusprechen. Ein zweiter Gedanke, ich kürze das jetzt alles mal ab. Zusammenrücken, ne? Zusammenrücken. Die Kraft findet sich in den Beziehungen. Vers 7. Ich tat, was der Herr mir befohlen hatte. Während ich noch redete, hörte ich es rauschen. Die Knochen rückten zusammen, so wie sie zusammengehörten. Also da entsteht ein richtiger Lärm, die Ruhe ist vorbei, die Friedhofsruhe wird beendet und es findet wieder ein Zusammenrücken statt. Und ich finde, das ist ein super Bild für das, was eine Kirche beschreibt. Denn Kirche ist das, was Menschen zusammen bilden an Beziehungen. Das ist ja nicht ein distanziertes gemeinsames Glaubensbekenntnis, irgendein gemeinsam unterschriebenes Statement zum Thema, ja, so ist Gott und so ist er nicht. Nein, es ist eine gemeinsam gelebte Erfahrung. Sie rücken zusammen. Und ich habe es erlebt im Guten und im Schlechten. Nämlich die Kraft oder das Maß der Kraft Gottes. Das Maß der Kraft Gottes hat zu tun mit dem Maß, wie Menschen beieinander bleiben, wie sie sich füreinander öffnen und wie sie sich aufeinander einlassen. Das Maß der Offenbarung Gottes, hat mit dem Maß zu tun, wie sich Menschen aufeinander einlassen und sich füreinander öffnen, wie sie zusammenkommen. Und ich möchte uns dazu wieder Mut machen, dass wir zusammenrücken. Ein dritter Gedanke, den habe ich Strukturen genannt. Also Strukturen ist ja vielleicht ein deutsches Wort, ja? Nee, kommt sicher nicht aus dem Deutschen, aber es ist irgendwie das, was Deutsche lieben, ne? Strukturen. Aber ich nenne sie Gefäße für geistliches Leben. Hier steht, ich sah, wie Sehnen und Muskeln darauf wuchsen und eine Haut sich bildete. Das sind körperliche Strukturen, Sehnen und Muskeln. Es gibt ja strukturverliebte Menschen, ich gehöre leider nicht zu ihnen. Ja, manche wissen das auch. Aber Strukturen sind deswegen so wichtig, also sie sind nicht das Leben, ne? Sie sind nicht das Leben, aber sie stabilisieren das Leben. Und sie setzen Leben um in Bewegung, Muskeln, Sehnen. Ne? Sie sind nicht das Leben, aber sie stabilisieren und bewegen das Leben. Sie sind wie Gefäße, in die man geistliches Leben füllen kann und wo geistliches Leben auch gefasst wird. Und deswegen ist eine Gemeinde auch immer gut beraten, gut in Strukturen zu sein. Nicht, weil Strukturen so schön sind, sondern weil sie Leben fassen können. Und ich bin ja mal ganz offen, ne? Ich habe schon am Anfang von Corona gedacht, oh, wenn das wieder hier mit Kirche und so, diese ganzen Strukturen, alles wieder hochgefahren werden muss, ich werde schon müde nur beim Gedanken daran. Ja? Schon das Denken daran erschöpft mich, wieder alles zu reorganisieren, zu restrukturieren. Aber ich will diesen Text hören, wir wollen diesen Text hören, dass der Geist da rein will und das zusammensetzt. Dass da eine Kraft kommt, die nicht unsere Kraft sein soll, sondern die Gott mit dir teilt und in die er dich hineinruft. Der vierte und letzte Gedanke, der Geist Gottes, das Atmen Gottes, überraschend, aber nicht unerwartet. Da sagte der Herr zu mir, du Mensch, sprich als Prophet zum Lebensgeist. Hier steht dieses Wort, Ruach, zum Atem. Zum Wind, so spricht der Herr, der Mächtige, komm aus allen vier Himmelsrichtungen und hauche diese Toten an, damit wieder Leben in sie kommt. Ich tat, was der Herr mir befohlen hat. Da kam der Geist, der Atem, der Wind in sie und sie wurden lebendig. Hier heißt es, sprich den Atem an. Sprich diesen Teil in Gott, der Wind genannt wird, sprich ihn an. Das finde ich also mindestens interessant. Lebendig machen kann nur Gott. Ja, das ist schon mal ganz klar. Er ist der Schöpfer, er hat den Power. Und trotzdem heißt es hier, dass Hesekiel es für Gott aussprechen sollte. Gott hätte ja sagen können, Ruach, los geht's. Aber er sagt das zu Hesekiel, sag du, Ruach, los geht's. Und das ist meine Frage, die ich mir stellen möchte. Ich zuallererst möchte sie aber auch mit dir teilen. Was sprechen wir aus? Was sprechen wir aus? Worte haben wirklichkeitsbildende Kraft. Sie sind schöpferisch. Wenn es gute Worte sind. Was sprechen wir aus? Sprechen wir Leben hinein? Sprechen wir Gott hinein? Sagen wir, ja, so geht's? Oder wird es Kleinglaube sein? Oh, ich bin mir nicht sicher und geklappt hat es ja vorher auch nicht. Und mache ich das jetzt ganz allein? Du weißt, was ich sagen will. Was eine Gemeinde lebendig macht, was dein Leben lebendig macht, das muss von Gott kommen. Und es bleibt auch in gewisser Weise unkalkulierbar. Deswegen auch diese vier Himmelsrichtungen. Ich habe auch schon manches Mal gedacht, Gott, du musst jetzt genau von da kommen, weil das entspricht meiner theologischen Denkweise. Und da habe ich auch schon mal Erfahrung gemacht. Und dann kam er von hinten links und hat gesagt, ich bin frei wie der Wind, ne? Und trotzdem da. Ich bitte dich, ob du jetzt eine Leiterin, ein Leiter bist, ob du in Verantwortung bist. Aber selbst wenn du so gefühlt die kleinste Figur hier in der Christuskirche bist, ne, müssen wir ja aufpassen, wie wir das einschätzen. Weil Jesus sagt, die Kleinsten sind oft die Größten. Ne? Aber angenommen, du bist so eher so eine kleine Figur im Großen und Ganzen, bist du doch auch verantwortlich für diese Gemeinschaft. Gestaltest das doch mit. Und ich will es uns sagen, es geht nicht darum, dass wir uns als Christuskirche jetzt hier abmühen und jeder wieder sein Ruder findet. Es geht darum, dass wir den Wind finden und die Segel hissen und Gott uns mitnimmt in seine Zukunft. Denn, das weiß ich sehr gut, Anstrengung ist ein extrem klappriger Ersatz für Vollmacht. Ja? Extrem klapprig. Da kannst du ganz schnell mal außer Atem sein. Ne? Dann findet ganz viel statt, aber Gott ist nicht drin. Aber so wollen wir das nicht machen. Hesekiel sollte Gott hineinsprechen, Atem hineinsprechen. Und ich bitte dich, sprich Gott hinein in dein Leben. Sprich Gott hinein in deinen Dienst. Sprich Gott hinein in deine Möglichkeiten. Ich will dich das fragen, was Gott von dir hören möchte, was er von uns hören möchte. Wo soll sich, indem du Glauben aussprichst, dein Atem mit dem Atem Gottes verbinden? Und ich will dich das auch fragen, wo soll Gott dich wieder lebendig machen? An welcher Stelle deines Lebens soll Gott dich wieder lebendig machen? Und was will Gott durch dich wieder lebendig machen? Was will Gott durch dich wieder lebendig machen? Er segne dich.